Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Der Middle Sunday ist da. In Wimbledon wird heute nicht gespielt, aber wir haben einen neuen Podcast. Wir müssen den Tag von gestern noch besprechen. Herzlich willkommen zur neuen Erdbeerzeit hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und etwas verärgert, dass er sich am Middle Sunday mit mir rumschlagen muss. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Ja, ganz sicher nicht verärgert, aber guten Morgen, Andreas.
Wir haben gestern die letzten Achtelfinalisten ermittelt, beziehungsweise in Wimbledon wurden die letzten Achtelfinalisten ermittelt und darüber müssen wir sprechen. Wir haben gestern allerdings auch eine ganz gute Geschichte gehabt rund um Serena Williams und Andy Murray, die erzählen wir nachher noch, aber wir wollen uns erstmal um das Geschehen im Einzel kümmern und um das Geschehen im Dameneinzel, weil da hat gestern Julia Görges ihr Rematch gehabt gegen Serena Williams. Die beiden haben sich letztes Jahr hier in Wimbledon im Halbfinale getroffen, damals gewann Serena Williams recht deutlich. Und auch gestern war das Ergebnis deutlich. Serena Williams gewann mit 6:3 und 6:4. Und Philipp, ich habe während des Matches gedacht, wow, wenn sie diese Form weiter behält, dann ist das eine Form, die sie eventuell zum 24. Titel führen könnte, weil der Aufschlag war sehr gut, der Return war sehr gut und insgesamt war das eine sehr runde Leistung für Serena Williams ja in ihrem Karriereherbst.
Und darauf kommt es ja am Ende bei ihr an. Guter Aufschlag, guter Return. Natürlich, Tennis hat so viel mehr Facetten. Serena Williams in Topform ist eine Spielerin, die sich fantastisch bewegen kann, ist eine Spielerin, die taktisch sehr gut aufgestellt ist, die genau weiß, wie man den Spielplan aufzieht und umsetzt. Aber hier in Wimbledon und bei der momentigen, ja, nicht unbedingt Form, aber bei der Art, wie sie sich vorbereiten konnte, ist das Wichtigste einfach, dass sie überhaupt weiterkommt. Und das hat sie allerdings dann, fand ich, auch auf sehr gute Art und Weise gemacht. Serena Williams hat gestern beim Aufschlag nicht unbedingt das absolute Optimum gebracht, war aber ziemlich nah dran. Und was beeindruckend war, waren die Aufschläge. Und dadurch hat sie einfach dafür gesorgt, dass etwas auf dem Court entstanden ist, wo Görges unter permanentem Druck stand. Görges hatte ja kaum Zeit zum Atmen. Wenn Görges den ersten Aufschlag nicht reingebracht hat, dann hat ihn Serena ihr vor die Füße gesetzt und selber hat Serena unglaublichen Druck über den ersten Aufschlag gemacht. Hatte ja auch eine ziemlich hohe Quote drin. Also das war ziemlich beeindruckend von Serena. Und es gibt Spielerinnen, die werden sie hier in Gefahr bringen können. Aber zu diesen Spielerinnen gehörte in der Form, wie sie gespielt hat, eigentlich auch schon Julia Görges. Von daher, das war unter Umständen hier schon eine der Top-5-Gegnerinnen, auf die Williams hätte treffen können. Und man muss sagen, sie hat es mit ziemlicher Bravour bestanden.
Was mir aufgefallen ist im zweiten Satz, war die Aufschlagquote von Julia Görges unterdurchschnittlich, also unter 50%. Aber ich hatte dort das Gefühl, dass sie unbedingt was versuchen wollte, um nicht immer Serena Williams den gleichen Aufschlag zu bringen. Und sie wusste, dass sie den ersten Aufschlag mit unglaublicher Qualität bringen muss, weil der zweite Aufschlag, den hat Serena Williams eigentlich im ersten Satz dann ja immer so ein bisschen gefressen auch.
Ja, sie wurde dann ja auch in der Pressekonferenz darauf angesprochen. Ich denke, es wurde auch so wahrgenommen, warum macht sie denn so viele Fehler, warum kriegt sie den ersten Aufschlag nicht rein? Und ich denke, das ist einfach der Druck, den eine Spielerin wie Serena aufbaut. Es ist ja jetzt auch nicht einfach so, dass ein Match kontextlos passiert und dass Punkte innerhalb eines Matches kontextlos passieren, sondern Serena baut vom allerersten Moment in so einem Match, wo sie so konzentriert ist, einfach den Druck auf, auch mit dem Gedanken zum Ende des zweiten Satz oder wenn es hier entscheiden wird, wirst du dir schon gemerkt haben, dass ich heute aber sowas von konzentriert bin und dass ich bereit bin, wirklich jeden Return von dir zu attackieren. Und das führt ja dazu, dass eine Spielerin wie Julia Görges zwar zweimal sagt, hey, ich konzentriere mich wirklich auf das, was ich kontrollieren kann, führt aber trotzdem dazu, dass sie überlegt, meine Güte, wie kann ich hier vorgehen? Wie muss ich hier vorgehen? Wie treffe ich jetzt die optimale Entscheidung, um vielleicht trotzdem auch zu vermeiden, dass sie mich sofort ins Hintertreffen bringt? Und ich denke, das war so ein bisschen das Spiel, was man dort sehen kann. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man Taktik im Tennis sehen kann. Das eine, klar, ist so relativ häufig offensichtlich, wenn Defensive auf Offensive trifft oder wenn ein Spieler, Spielerin dann versucht, im Laufe des Matches sich anzupassen. Aber hier ist es wirklich hauptsächlich im Kopf passiert. Und hätten wir jetzt so kleine Panoramafenster auf der Stirn gehabt, da hätten wir wahrscheinlich sehen können, wie es bei beiden ziemlich gerattert hat. Format, um zu gucken, hey, wie mache ich das jetzt am besten mit den ersten beiden Schlägen in der nächsten Rallye, damit nicht schon wieder dieselbe Situation entsteht. Die andere hat aber gedacht, naja, aber die wird wahrscheinlich das denken und so ging das hin und her. Das kriegen wir halt leider noch nicht zu sehen.
Es war fast ein typisches Rasenmatch gestern mit ganz vielen kurzen Ballwechseln und wir haben jetzt zwei längere Aussagen von Julia Görges zum Spiel gestern und darüber, wie sie den ersten Aufschlag bzw. wie sie eine Aufschlagsleistung von Serena Williams dann angehen will. Als erstes hören wir Julia Görges Stimme zum Spiel da gestern.
Ja, sah so aus, als wenn der große Unterschied heute wirklich ihr Return gewesen sei. Ich meine, sie hatten in Anführungszeichen nur 50% erste Aufschläge reinbekommen, sie hat den zweiten brutal attackiert und da hat sie dann halt schon den Vorsprung hergestellt, oder?
Ja, also ich finde gar nicht so den Return, sondern ihre erste Aufschlagquote war der Unterschied heute. Also wenn sie ihren ersten Aufschlag serviert, bleibt dann nicht viel Option. Man muss manchmal für eine Seite sich entscheiden. Und wenn man hinkommt, dann muss man auch gut hinkommen. Weil wenn man ihn nur ins Tee spielt, dann spielt sie den nächsten weg. Also ich wusste, dass sie von Anfang an da sein wird. Das ist ein Zeichen von Respekt mir gegenüber, wenn sie voll da ist, von der ersten bis zur letzten Minute an. Und insgesamt fand ich, es war ein sehr hochklassiges Match, wo sie in die entscheidenden Punkte wieder einmal gemacht hat. Trotzdem mit der Leistung, die ich habe, finde ich, oder gezeigt habe, ist es natürlich bitter, wenn man eine dritte Runde gegen sie spielt und verliert.
Und sie wurde hinterher in der BBC auch gefragt, war das das A-Game, war das schon die Höchstleistung? Sie ist nicht ganz drauf eingegangen, hat ein bisschen lavriert, aber hat gesagt, ja, das war jetzt schon wesentlich besser. Und so haben sie es wahrscheinlich auch wahrgenommen, oder? Das war eine Serena nah an der Höchstform, oder?
Auf jeden Fall. Also ich fand, wie ich eben schon gesagt habe, es ist eine Sache von Respekt mir gegenüber. Ich kann mir in dem Moment nicht viel von davon kaufen. Aber es zeigt mir natürlich auch, dass sie mich als Spielerin sehr respektiert und sie mir trotzdem zeigt, okay, ich kann an vielen Dingen noch arbeiten. Aber ich fand, heute war das erste Match, wo ich wirklich sehr nah dran war, sie auch zu knacken in beiden Sätzen.
Und jetzt noch auf die Frage, wie man so einen Aufschlagstag von Serena Williams angeht, wenn Serena Williams so ihre Aufschläge trifft. Das hören wir jetzt.
Den Kreis, den Sie da beschrieben haben, dass er den, vor dem alle stehen, seitdem Serena wirklich eben auch so zu dieser Aufschlagspielerin geworden ist vor 15, 20 Jahren. Wie durchbricht man das? Indem man sich wirklich nur auf sich selber fokussiert und sagt, ich gehe jetzt einfach mal meinen eigenen Aufschlag oder gibt's da irgendwo?
Erstmal muss ich mich auf mich selber konzentrieren. Was sie macht, kann ich nicht beeinflussen. Wenn sie gut serviert, dann wissen wir auf Rasen, sie hat das Turnier schon ein paar Mal gewonnen, dann ist sie sehr, sehr stark auf diesem Belag. Grundsätzlich kann ich aber nicht beeinflussen, wie sie serviert. Ich kann nur beeinflussen, wie ich serviere und wie ich versuche zu returnieren und was ich versuche zu ändern beim Return, eventuell die Position zu verändern, ihr einen anderen Blickwinkel zu geben für ihren Aufschlag, was ich gemacht habe ein, zweimal auch, wo ich versucht habe, ihr den Winkel wegzunehmen nach außen. Gut, wenn sie dann mit 120 Meilen durch die Mitte serviert, dann ist da halt nichts zu machen, aber ich fange bei ihr an, dass sie arbeiten muss, dass sie nachdenken muss. Und das war mein Ziel. Sie hat dann, ab und zu hatte ich dann mehrere zweite Aufschläge. Wenn sie gesehen hat, ich will reingehen, so wird sie mit 160 km/h einen zweiten in den Körper. Das sind so Dinge, wo ich merke, okay, sie realisiert schon, dass ich was anderes mache. Es muss nicht immer erfolgreich sein, meine Aktion, aber ich möchte in ihren Kopf reinkommen. Und das ist für mich entscheidend. Wenn ich merke, sie ändert was, dann bin ich schon ein Stück weiter als vorher. Es ist nicht unbedingt immer das, was bei rauskommt. Also, es ist schön, wenn man die ganze Zeit Winner spielen kann und erfolgreich spielt. Aber es ist auch ein bisschen Taktikspiel und da habe ich gemerkt heute, dass ich auf jeden Fall am dichtesten dran war im Vergleich zu den anderen Matches.
Im Moment ist es nicht so mit den Aufschlägen, man fängt am Anfang des Satzes an, aber eigentlich mit dem Gedanken, was mache ich am Ende des Satzes. Also ich gebe dir jetzt die Looks, damit ich dann am Ende irgendwie in entscheidenden Situationen was anderes machen kann, oder? Ich öffne mir das Feld, um es dann...
Da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen, weil bei ihr weiß man ungefähr am Anfang, was kommt, die ersten ein, zwei Spiele. Also sie hat eigentlich öfter mal das gleiche Muster bei den ersten zwei Spielen. Natürlich, sie serviert ein sehr moderates Tempo, muss man sagen. Also bei, sage ich jetzt mal, 120 Meilen, da muss man den Ball auch ganz gut im Schläger haben, um ihn zu returnieren. Trotzdem versuche ich nicht natürlich am Anfang dahin zu servieren und nachher am Ende dahin servieren zu können, um das vielleicht das Ass oder einen freien Punkt zu haben. Bei ihr ist es eher so... ein bisschen sie aus ihrem Rhythmus zu bringen, öfter mal mit verschiedenen Tempos. Auch ich habe am Anfang sehr schnell serviert, sehr flach serviert, war nicht unbedingt so erfolgreich, wie ich es mir habe vorstellen können. Dann habe ich ein bisschen variiert, ein bisschen vom Pace runtergegangen. Dann habe ich ab und zu ein paar Return-Fehler gekriegt. Man muss immer gucken, wie man sich darauf einstellt, was sie auch für einen Tag hat, wie gut sie meinen Aufschlag lesen kann, wie gut ich ihren Aufschlag lesen kann. Das sind all diese Dinge, die kann man vorher nicht wissen, was auf einen zukommt. Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich auch gerne ein bisschen variabler serviere und natürlich da einen freien und da freien, aber sie hat, ist eine sehr, sehr gute Returniererin und das macht sie ja so gefährlich, wenn sie gut serviert und dann auch noch gut returniert, ist das natürlich Dauerstress für eine Gegnerin.
Sie war nicht unzufrieden mit der Leistung und ich finde ja auch, dass sie nicht unzufrieden sein muss. Ich habe gestern verschiedene Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, eigentlich müsste sie doch Serena Williams schlagen. Ich empfand das gestern als eine sehr runde, insgesamt runde Leistung von Serena Williams und dass sich Julia Görges, dass die Niederlage an ein paar Punkten hing, aber dass sich Julia Görges nicht unbedingt grämen muss ob dieser Niederlage.
Nein, sie sagte ja auch in der Pressekonferenz, dass sie glaubt, in der anderen Hälfte weitergekommen, dass sie in der anderen Hälfte weitergekommen wäre. Das halte ich auch nicht für unmöglich. Das sind sicherlich Spielerinnen, die komplett dort auf Augenhöhe mit ihr sind. Vielleicht Pliskova und Halep noch einen halben Schritt über ihr. Aber ich denke, das sind Spielerinnen, die sie hätte besiegen können. Und es wird gar nicht so einfach, Serena hier zu besiegen. Es gibt zwei, drei Kandidatinnen, bei denen man denkt, ja, okay, das scheint möglich, wenn die in Höchstform sind und wenn die gut aufschlagen, dass sie das schaffen. Aber wir können wahrscheinlich nach der dritten Runde feststellen, Serena gehört jetzt hier wieder zum ersten Kreis der Favoritinnen. Und da hat Julia Görges halt ein bisschen Pech gehabt, dass sie genau auf die Serena Williams jetzt getroffen ist am Samstag.
Und Serena Williams wird im Achtelfinale auch gegen Carla Suarez Navarro die Favoritin sein. Die hat nämlich gestern gegen Lauren Davis, die Angelique Kerber-Bezwingerin, mit 6:3 und 6:3 gewonnen und hat nicht viel Aufhebens gemacht. Suarez Navarro macht hier einen wirklich guten Eindruck in diesem Turnier bislang. Dass sie die zweite Woche erreicht hat, wird sie sehr zufriedenstellen. Serena Williams ist natürlich eine sehr, sehr hohe Aufgabe für Suarez Navarro.
Ja, vor allem Suarez Navarro hat schon ganz bittere Niederlagen gegen Serena erlitten, wo sie kaum Spiele im ganzen Match gemacht hat und wo Davis jetzt ein ganz gutes Matchup für sie war, wo sie in der Lage war, die Rallies, mit denen Davis Kerber noch genervt hat, die kam Suarez Navarro entgegen. So wird es leider für sie genau andersrum sein mit Serena. Serena schlägt einfach viel zu stark auf und wird wahrscheinlich das Match ziemlich schnell nach Hause bringen. Es wäre eine große Überraschung, wenn das überhaupt schon richtig eng werden würde und vor allem, wenn Serena das am Ende verlieren würde. Also da hat Suarez Navarro ein bisschen Pech gehabt, aber sie zeigt, dass sie wirklich eine der besseren Grand-Slam-Spielerinnen ihrer Generation ist. Sie hat noch kein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier, aber sie bringt sehr, sehr viele gute Resultate über die Jahre. Sie hat sich ja damals auch quasi auf die große Bühne geschoben mit einem Viertelfinale aus der Quali bei den French Open und hat seitdem eigentlich konstant gute Resultate bei Grand Slam Turnieren gebracht und das kann man auch mal herausstreichen, selbst wenn nicht ein Halbfinale oder ein Titel bei herumgesprungen ist.
Suarez Navarro gegen Serena Williams ist eins der Achtelfinals. Das zweite Achtelfinale, über das wir jetzt sprechen, ist das zwischen Ash Barty und Alison Risk. Ash Barty, ja, die räumt ihren Weg mal wieder ganz, ganz eindrucksvoll frei hier im Moment durchs Feld. Gestern gegen Harriet Dart überhaupt keine Probleme gehabt, mit 6:1 und 6:1 gewonnen und trifft auf Alison Risk. Die hat hier eine wirklich schwierige Auslosung bislang gehabt und ist jetzt im Achtelfinale und das ist eine große Leistung von ihr. Sie hat in der ersten Runde gegen Donna Vekic 7:5 im dritten gewonnen. Im zweiten Match hatte sie gegen Ivana Jurovic schon auch auf der Klippe zum Ausscheiden gestanden, 9:7 im dritten Satz gewonnen. Und jetzt gestern gegen Belinda Bencic, die hier so ein bisschen als Geheimfavoritin dann ja auch galt, weil sie auf Rasen fantastisches Tennis spielen kann, weil sie auf Mallorca das Finale erreicht hatte. Das waren alles jetzt Vorzeichen, dass Belinda Bencic eventuell hier ihren Durchbruch schaffen könnte. Aber auch heute ist sie wieder, oder gestern ist sie wieder in der dritten Runde ausgeschieden, so wie bei den French Open und auch bei den Australian Open. Das muss eine enttäuschende Niederlage gestern für sie gewesen sein, weil sie führte im dritten Satz gegen Alison Risk schon mit Break 4 und Risk kam dann zurück und konnte den letzten Satz mit 6:4 gewinnen. In einem wirklich guten Rasenmatch. Aber für Bencic muss das eine riesige Enttäuschung sein.
Ja, genau so sah sie auch aus in der Pressekonferenz. Und hat berichtet, dass sie da jetzt noch ein bisschen dran zu knabbern haben wird. Einfach, weil sie im zweiten wie auch im dritten Satz, die sie am Ende beide verloren hat, genug Chancen hatte, um das Match nach Hause zu bringen. Und manchmal war es Risk, die dann aufgedreht hat und es gab vielleicht eine Situation im zweiten Satz, wo sie nicht mehr zu Return the Serves durchgebracht hat, als es eng wurde, aber es waren eben auch Situationen dabei, wo Bencic ein bisschen gewackelt hat. Und es war halt ein Match, wo sich beide Spielerinnen solche Schwächephasen nicht erlauben konnten. Es war jetzt halt nicht ein, okay, ich kriege noch eine zweite, dritte, vierte Chance, sondern die Chancen, die da waren, mussten genutzt werden. Und das ist Bencic nicht gelungen. Und Bencic hat sich sicherlich trotz der Auslosung hier einiges mehr ausgerechnet. Sie hatte zwar vor Risk gewarnt, schon im Interview vor dem Turnier, hatte gesagt, hey, so ein bisschen flapsig, die wacht dann zu dieser Jahreszeit immer aus dem Winterschlaf auf, was sie aber meinte, hey, das ist einfach eine unglaublich kompetente Rasenspielerin. Die wird eine gute Chance haben gegen Donna Vekic und wenn ich auf sie treffe, dann wird das auch ein hartes Match. Und das ist es ja am Ende geworden. Und ich denke, Bencic hätte sich auch was gegen Barty ausgerechnet und wer dann auch immer käme im nächsten Match auch. Und für sie super bittere Geschichte. Aber gut, sie wird wahrscheinlich einfach noch mehr schauen müssen, noch weiter in der Weltrangliste nach oben zu kommen und zu gucken, ob sie dann etwas mehr Glück in der Auslosung im nächsten Jahr hat.
Aber Ash Barty macht schon einen hervorragenden Eindruck, oder? Sie zitiert im Moment Disney-Filme in Pressekonferenzen und hat dafür die Zeit und wird nicht groß gefordert im Moment in ihren Einzeln.
Ja, das Matchup gegen Harriet Dart war ein bisschen bitter für Dart, weil Dart einfach keinen sonderlich guten Aufschlag hat. Ich glaube, das kann man direkt so sagen. Und da dann von Barty von den ersten Punkten her quasi mal auseinandergenommen wurde. Und das war sehr, sehr einseitig. Das hätte wahrscheinlich auch 6-0, 6-0 ausgehen können. Da wird sich bedanken, dass das nicht passiert ist. Und am Ende war das schon überragend. Aber jetzt beginnt die harte Arbeit für Barty.
Jetzt beginnt auch die harte Arbeit für Barty gegen Alison Risk im Achtelfinale. Barbora Strizova gegen Elise Mertens ist das nächste Achtelfinale, was wir besprechen. Strizova gewann gestern gegen Kiki Bertens und das überraschend klar, nachdem der erste Satz sehr, sehr eng gewesen ist. Strizova den mit einem Break mehr gewann mit 7-5, konnte sie im zweiten Satz dann das Tempo anziehen bzw. Kiki Bertens Spiel komplett entschlüsseln und mit 7-5 und 6-1 gewinnen. Wir wissen, dass Barbora Strizova eine sehr, sehr gute Rasenspielerin ist. Sie hat gestern wirklich eine hervorragende Leistung gezeigt. Und sie trifft auf Elise Mertens, die so ein bisschen die Schwerstarbeiterin jetzt ist in den letzten Tagen. Sie hatte vorgestern ein Doppel mit Arina Sabalenka knapp 3 Stunden gespielt. Und das Match gestern gegen Wang Qiang war auch ein Match, was fast über 3 Stunden ging. Und Elise Mertens wird sich sehr ärgern wahrscheinlich, dass sie den zweiten Satz nicht zugemacht hat, den sie mit 11-9 im Tiebreak verloren hat. Dort hatte sie nämlich schon Matchbälle und musste dann den Satz noch abgeben und dann in den dritten Satz. Sie hat dann noch gewonnen und sie wird sich denken, ja, Hauptsache gewonnen. Aber sie hätte das in einer Stunde weniger dann auch durchhaben können.
Ja, wer das spielerische Highlight von gestern sehen möchte, der Tiebreak des zweiten Satzes, ja, der lohnt sich zu schauen. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Da waren sehr lange Ballwechsel drin. Das ging extrem eng zu. Wang hatte da, als es dann drauf ankam, wirklich gute Leistung gebracht. Und Wang ist eine, die vielleicht noch einen Schritt eigentlich weitergehen könnte bei Grand Slam Turnieren. Vielleicht geht bei den US Open was. Hier ist sie auf Mertens getroffen, die ja schon bei den French Open so spektakuläre Matches hatte. Vor allem das Match, wo sie gegen Sevastova ausgeschieden ist. Also da ist Mertens immer die Expertin drin. Man sieht auch warum. Weil sie so athletisch ist, weil sie so viel verteidigen kann, weil sie aber eigentlich auch genug Power hat, um selber Angriffe zu starten. Also das war teils sehr unterhaltsam. Hast aber natürlich trotzdem recht. Sie hätte das sehr, sehr gerne in 2 Sätzen beendet und ich bin gespannt gegen Strykova. Sie geht wahrscheinlich als leichte Favoritin rein. Für Strykova ist es aber trotzdem eine riesige Chance, hier ein Viertelfinale zu erreichen. Ich denke, Strykova hat ein Spiel, um das gegen Mertens zu schaffen, aber sie wird gut servieren müssen. Ansonsten könnte Mertens das halt doch durchbringen.
Mertens ist jetzt im Achtelfinale und trifft auf Barbora Strizova, die, wie gesagt, gestern sehr, sehr, sehr gut gespielt hat gegen Kiki Bertens. Ein Achtelfinale haben wir noch. Petra Kvitova hat gestern gegen Magdalena mit 6-3, 6-2 gewonnen und keine Anzeichen mehr gezeigt, dass sie vielleicht noch verletzt ist, weil sie inzwischen 3-mal in 2 Sätzen durchgegangen ist und ihr wirklich auch einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Und vielleicht ist sie noch ein wenig unter dem Radar herlaufend, weil sie halt verletzt war. Aber sie trifft jetzt auf Joe Konta. Und die hat gestern gegen Sloane Stephens gewonnen. 3-6, 6-4 und 6-1. Und ich gebe ganz offen zu, das war für mich eine Überraschung, dass Konta hier gewonnen hat. Weil Sloane Stephens machte in den ersten beiden Runden einen sehr guten Eindruck. Und ich habe gedacht, dass sie die Favoritin sei gegen Joe Konta. Aber die Britin gewinnt und steht im Achtelfinale gegen Kvitova. Und ich glaube, da freuen sich sehr, sehr viele britische Tennisfans morgen drauf.
Ja, und für Konta war es der 4. Sieg im 4. Match in diesem Jahr gegen Stephens und gar kein Vergleich mit dem Match bei dem French Open. Da hat Konta einfach unglaublich gut serviert, hat sehr dominant gespielt, hat das Match schnell für sich entschieden. Das war dann auch damals diese Sache gewesen, wo sie im zweiten Satz keinen Punkt beim Aufschlag verloren hat, mit der Ausnahme eines Doppelfehlers. Und hier war es aber ein ganz anderes Match. Hier war Stephens die bessere Spielerin für 2 Sätze und Konta hat einfach nur geschaut, dass sie irgendwie in dem Match drin bleibt und als sie die eine Chance im zweiten Satz hat, sie die genutzt und dann ist Stephens Niveau im dritten Satz abgefallen und das von Konta ist gleich geblieben. Also das war eher eine Konzentrationsübung als ein, hey, ich spiele heute souverän. Und das war so ein bisschen die Konta, wie wir sie natürlich 2 Jahre lang gesehen haben auf ihrem Weg in die Top 10. Dass selbst an Tagen, wo es nicht läuft, sie die Selbstvertrauen, die Konzentration und vor allem die Fähigkeiten beim Serve besitzt, um in Matches drin zu bleiben und die am Ende zu gewinnen. Das hat sie wirklich gut gemacht. Und jetzt kann man gespannt sein gegen Kvitova. Für Kvitova wird es auf jeden Fall der erste Test. Wenn man beide in Höchstform hat, dann würde man Kvitova natürlich jedes Mal oder fast jedes Mal nehmen als die Spielerin, die das gewinnt. Aber ich bin gespannt, ob Kvitova an diese Höchstform mit rangehen müssen, ob sie überhaupt in sich hat im Moment. Das wissen wir noch nicht. So gefordert worden ist sie noch nicht. Und Konter wird, gehe ich davon aus, einfach eine gute Leistung bringen und zumindest ihr Surf mitbringen. Und dann muss man mal schauen. Kvitova ist die leichte Favoritin, aber dass sie da jetzt locker und leicht durchmarschiert, das würde ich nicht erwarten.
Zweites Match auf dem Center Court morgen. Ich bin sehr gespannt auch auf das Match und ich könnte mir vorstellen, dass das ein spielerisches Highlight wird. Dort morgen die Achtelfinals der Damen werden alle früh stattfinden. Also die ersten Matches werden fast alle die Damen-Matches sein, damit die Damen dann einen Tag später dann auch schon ihr Viertelfinale spielen werden können. Das waren die Damen. Gleich werden wir über die Herren sprechen und auch die hatten gestern einige erstaunliche Ergebnisse. Unter anderem ist Jan-Lennard Struff ausgeschieden gegen Michael Kukushkin, gegen den er vorher immer gewonnen hatte. Das hier gleich bei meinsportpodcast.de, Chip and Charge und der Erdbeerzeit, hier unserem Daily aus Wimbledon.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jan-Lennard Struff nach seiner zweiten Runde gefragt worden ist, welcher Gegner ihm denn lieber wäre, Michael Kukushkin oder John Isner, hat er sofort gesagt, ich hätte lieber Kukushkin, weil gegen den habe ich immer gewonnen und gegen John Isner ist es eine Lotterie. Jetzt traf er gestern auf Michael Kukushkin und verlor in 4 Sätzen mit 3:6, 6:7, 6:4 und 5:7. Es war ein ganz enges Match. Am Ende hatte Michael Kukushkin nur einen Punkt mehr. Das Spiel wurde zwischendurch komplett unterbrochen, weil eine Zuschauerin auf der Tribüne reanimiert werden musste, eine 60-jährige Zuschauerin. Ihr soll es den Umständen entsprechend wieder gut gehen, aber auch das war zwischendurch eine Störung und trotzdem ist das Match dann fortgesetzt worden. Michael Kukushkin musste dann einen Breakball abgewehren, genau in dem Ballwechsel nach dieser Unterbrechung, konnte den abwehren und insgesamt das Match in 4 Sätzen gewinnen. Und Kukushkin hat schon jahrelang eigentlich immer mal wieder solche Leistungen gebracht. Wenn man sich an die letzten Jahre im Davis Cup erinnert, da hat er so manchen Gegner, so manchen Weltklasse-Gegner auch zur Weißglut gebracht. Jan-Lennard Struff konnte gestern sein Spiel nicht komplett durchziehen, Philipp. An was lag es am Ende?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich daran, dass Jan-Lennard Struff nicht genug erste Aufschläge reinbekommen hat. Er hatte ja in der letzten Pressekonferenz davon gesprochen, dass er vielleicht noch, wenn er die paar Prozent immer beim ersten Aufschlag reinbekommen könnte, dass er dann eine Chance hätte, in die Top Ten zu kommen. Und hier hätte er wahrscheinlich die paar Prozente mehr gebraucht, denn Kukushkin war sehr konzentriert von der Grundlinie her. Und es war nicht so, dass Struff der schwächere Spieler in den ersten beiden Sätzen war, aber Kukushkin hat sich halt auch kaum wegdrängen lassen von der Power von einem Jan-Lennard Struff und hat selber gut genug serviert, um seine Service-Games durchzubekommen und hat dann halt einen ordentlichen Druck von der Grundlinie ausüben können. Und dann muss man dazu halt sagen, im vierten Satz, als die beiden wiederkamen von dieser längeren Unterbrechung, und Kukushkin dann nicht nur mit Breakball hinten lag, sondern auch relativ schnell das Break kassiert hat, dass er da dann auf sehr hohem Niveau gespielt hat und sich dann das Break und auch später das Match geholt hat. Und für Struff war das sicherlich eine enge oder eine bittere Geschichte, aber er hat es nachher auch angesprochen. Ich habe jetzt einige enge Matches in den letzten Wochen einige enge Matches gewonnen. Aber jetzt habe ich halt mal so eins verloren. Und das passiert natürlich einfach rein statistisch. Wenn man enge Matches spielt, dann gewinnt man manche und verliert manche. Und hier war jetzt eben auf der Verliererseite.
Jan-Lennard Struff, du hast ihn angesprochen dann auf das Match, dass es nur ein einziger Punkt war zwischen den beiden und hier hat er seine Begründung dann nochmal rausgegeben.
Sie hatten jetzt schon über das Match gesprochen, auch da natürlich haben Sie mir Statistiken geschaut, völlig erstaunlich. Ich glaube, Sie hatten am Ende einen Punkt weniger.
Ja, habe ich auch gesehen.
Und eben, es wird ja für uns auch aufgelistet nach Länge der Ballwechsel, alles war genau gleich und dann war ein kleiner Unterschied bei 5 bis 8 Schlägen. Und das war alles, wenn man das ganze Match anschaut. Das
ja, es war, also ich fand es sehr, sehr unangenehm und ich habe es nicht so erwartet, dass er, ich wusste, dass sein Rückhand flat ist, ja, und man muss dazu sagen, ich habe das erste Match unten auf dem Vierer gespielt, ich fand den Platz brutal langsam, habe oben gespielt, auf dem 15er das nächste, der Platz ist ganz anders, viel schneller und unten war jetzt wieder sehr langsam. Ich glaube, das war, mir hat es heute gut getan, wieder oben auf einem der Plätze zu spielen, weil es einfach schneller ist, der Ball springt ein klein bisschen höher ab irgendwie. Und hier ist er echt stehen geblieben. Ich war am Anfang ein paar Mal zu früh, habe den Abstand nicht genau gehabt und hat dann mit seiner Rückhand so flat gespielt. Ich hatte das Gefühl, dass der Ball gar nicht mehr hochkommt. Und die waren sehr unangenehm zu spielen. Ja, erst im dritten Satz habe ich das wirklich besser gemacht. Im zweiten war ich auch noch nicht zufrieden, aber er hat sehr gut gespielt. Er hat unscheinbar, hat mich viel... So, flachen Bälle waren echt sehr, sehr unangenehm. Ich habe viele Netzfehler gemacht, weil ich keine Kurve reingekriegt habe, weil die so wirklich so tief gesprungen sind. Ich habe dann versucht, bei vorne, dann hat er mir da vorne gute Winner gespielt. Das war, ich wusste so nicht wirklich, okay, wo soll ich jetzt hinspielen? Er hat mich dann passiert. Er hat eigentlich immer gut geantwortet, hat wenig selbst Fehler gemacht. Und das ist so ein Spielertyp, der einen wirklich, ja, dazu bringt, so ein bisschen schlechter zu spielen.
Ich fand das sehr interessant, dass er dann auch nochmal gebracht hat, diesen Fakt, dass Kukushkin so flach gespielt hat, dass er ihn auf dem Rasen diese Bälle nicht hochbekommen hat quasi und dass er da unglaubliche Probleme mit hatte und dass er da wirklich den Unterschied so ein bisschen dann auch gesehen hat.
Ja, da war auch ganz spannend, was Roger Federer gestern gesagt hat. Der wurde eben auch danach gefragt, ist es langsamer oder nicht hier? Das ist die große Diskussion in Wimbledon. Er hat gesagt, naja, er empfindet es nicht so. Da muss man dann aber einschränken, dass er natürlich auf den beiden größten Courts spielt. Aber er hat eine Statistik rausgeholt, dass die Slicebälle hier 10 Zentimeter weniger hoch abspringen sollen. Er hat da jetzt keinen Kontext für gegeben, aber hat gesagt, das ist seine Information. Und da macht es dann natürlich Sinn, wenn hier Spieler und Spielerinnen kommen, die wirklich sehr, sehr flach spielen, dass es dann unangenehm werden kann. Und das, denke ich, hat man auch gegen Struff gesehen, dass diese Kukushkin-Bälle wirklich kaum abspringen. Und Struff ist halt schon relativ groß. Der muss sich dann auch ziemlich weit runterbeugen, um das permanent durchzuziehen. Und da passieren wahrscheinlich eher Fehler, als wenn er die alle in seine Hitting-Zone bekommt.
Jan-Lennard Struff, für ihn muss es eine Enttäuschung sein. Und trotzdem ist diese dritte Runde auch wieder ein gutes Ergebnis für ihn gewesen. Er ist jetzt gesetzt gewesen zum ersten Mal in seiner Karriere. Er ist gestern auf einen besseren Kukushkin getroffen, der im Achtelfinale gegen Kei Nishikori spielen wird. Kei Nishikori hat bis auf die erste Runde, als er gegen Thiago Monteiro einen Satz abgegeben hat, bislang noch überhaupt ohne Probleme durchgekommen. Er hat gestern gegen einen absoluten Rasenkönner gespielt, gegen Steve Johnson. Und hat mit 6:4, 6:3, 6:2 gewonnen. Er hat Steve Johnson tatsächlich ganz klar besiegt. Und das war eine sehr gute Leistung für ihn. Nishikori ist sicherlich der Favorit gegen Kukushkin. Danach könnte es gegen Roger Federer gehen und gegen Roger Federer hat er eher fiese Ergebnisse gehabt in seinem Leben.
Ich meine, ein paar Siege hat er geschafft gegen Federer, aber man muss Nishikori natürlich da als Außenseiter sehen und trotzdem dann als Favorit gegen Kukushkin. Die flachen Bälle sollten Nishikori eigentlich durchaus entgegenkommen. Er wird auch in der Lage sein, den Court sehr, sehr breit zu machen gegen den Kukushkin und die Frage ist natürlich auch, ob Kukushkin irgendwann ein bisschen platt ist. Das hatte Struff ja auch erwartet, war dann hier in dem Match nicht der Fall, könnte aber dann gegen Nishikori passieren und von daher würde ich Nishikori als Favoriten sehen und dann könnte es sein, dass Nishikori seinen üblichen Viertelfinalfluch mal wieder erleidet.
Kei Nishikori also gegen Michael Kukushkin ist das erste Achtelfinale, über das wir gesprochen haben. Das nächste Achtelfinale ist das zwischen Sam Querrey und Tennis Sandgren. Sam Querrey hat gestern in 3 Sätzen gegen John Millman gewonnen. 7-6, 7-6, 6-3. Ich habe das Match komplett gesehen und Sam Querrey ist wirklich komplett über seinen Aufschlag gegangen, hat dann John Millmans zweiten Aufschlag angegriffen, hat in den entscheidenden Situationen die Punkte gemacht. John Millman ist relativ verzweifelt. Hinterher haben wir dann auch noch eine Statistik retweetet von seinen letzten 7 Sätzen, die er verloren hat. John Millman hat er 6 im Tiebreak verloren, hier in Wimbledon. Und Sam Querrey ist in drei Sätzen durch und steht mal wieder im Achtelfinale. Sam Querrey und Wimbledon, es ist Liebe. Und er trifft auf Tennis Sundgren, der gestern gegen Fabio Fognini überraschend klar in drei Sätzen gewonnen hat. 6-3, 7-6, 6-3, wobei auch der Tiebreak im zweiten Satz ein Spektakel war. 14-12 am Ende für Tennis Sundgren, der gestern eine gute Leistung gebracht hat. Aber Fabio Fognini hat sich gestern auch so ein bisschen selber zerstört.
Ja, gestern war der Skandal mal nicht bei Sandgren, sondern bei Fognini. Fognini hat sehr geschimpft auf die Organisatoren auf Italienisch und hat dann gesagt, ich hoffe, ich kriege das Zitat jetzt korrekt hin, aber im Endeffekt sinnbildlich, dass hier mal eine Bombe drauf fallen sollte auf die Anlage, fanden viele nicht so lustig. Er wurde dann danach gefragt, er hat ein bisschen maulfaul geantwortet, nicht wirklich eine Entschuldigung gegeben, aber es war ein klassischer Fognini und sicherlich völlig unnötig und er war einfach frustriert. Er war frustriert, dass sie ihn auf diesen kleinen Court gesetzt haben. Und von daher war dann am Ende auch nicht mehr so richtig viel rauszuholen oder hat er nicht mehr so richtig viel rausholen können. Aber der zweite Satz, du sprichst an, der war schon spektakulär. Sandgren geht sicherlich als Underdog ins Match gegen Querrey. Einfach weil Querrey diesen Aufschlag hatte, den Sandgren nicht hat, aber Sandgren wird natürlich erhoffen, dass, oder sich erhoffen, dass wir die Ballwechsel dann vielleicht doch schaffen zu können. Hier eine Überraschung, aber ja, für Querrey sieht es schon ziemlich gut aus.
Tennis Sundgren 2018 bei den Australian Open quasi seinen Durchbruch gehabt, dann hat man von ihm anderthalb Jahre fast gar nichts gesehen und gehört und jetzt haut er mal wieder ein Achtelfinale in Wimbledon raus. Wird ihm sehr gut gefallen und er steht jetzt, wie gesagt, in der Runde der letzten 16, trifft dort auf Sam Querrey. Rafael Nadal hat sich gestern gegen Joe Wilfried Tsonga sehr klar durchgesetzt. 6-2, 6-3, 6-2, hatte wirklich nie Probleme und hat eine sehr gute Leistung, eine sehr gute Allround-Leistung gezeigt. Hat zwischendurch ein paar Highlight-Bälle eingestreut und Joe Wilfried Tsonga, alles das, was er versucht hat, ist nicht in Erfüllung gegangen, beziehungsweise ist nicht aufgegangen. Rafael Nadal hat Joe Wilfried Tsongas schwächere Rückhand gestern bearbeitet, ohne Ende, und Tsonga ist dann eingeknickt. Und Rafael Nadal trifft auf, und das ist vielleicht die größte Überraschung des gestrigen Tages bei den Herren, João Sousa. Der hat nämlich gestern gegen Dan Evans in 5 Sätzen gewonnen. Und Dan Evans wird wahrscheinlich nicht gut geschlafen haben, weil das war eine riesige Gelegenheit, auf dem Center Court gegen Rafael Nadal am Manic Monday als Brite spielen zu können. Ich glaube, da wird er der Chance auch noch ein bisschen länger nachtrauen.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber vielleicht ist es ja für ihn auch Motivation, sich häufiger in die Situation zu bringen. Denn spielerisch wäre es ja für ihn möglich. Er könnte ein ähnliches Niveau wie Sosa schon seit Jahren halten. Dass er ein guter Top-50-Spieler ist, der vielleicht ab und an mal Resultate raushaut, die noch besser sind als die eines Top-50-Spielers. Und zwar ein sehr unterhaltsames Match gegen Sosa. Sie hatten dann am Ende die Bühne für sich allein für die letzte halbe Stunde, weil dann alle anderen Matches vorbei waren. Und gerade so die letzten 4, 5, 6 Spiele, die lassen sich sehr, sehr gut anschauen. Da war richtig viel los. Lange Ballwechsel, beide, ja, wir hatten es mal angesprochen, beide Spiele komplementär. Das war, oder beide Spielweisen komplementär. Das war hier auch der Fall. Und das war, ja, das war hochunterhaltsam. Und am Ende war es, glaube ich, auch so eins der Matches. Ich habe es jetzt nicht direkt vor mir, aber war auch so irgendwie 1, 2 Punkte mehr für einen. Ich glaube, für Sosa hat am Ende 1 Punkt mehr gewonnen und so hat sich das auch angefühlt. Und er war derjenige, der wirklich effizienter dann seine Chancen am Ende genutzt hat. Es gab auch relativ viele Breaks für einen Rasenmatch und für Evans bitter. Und Evans wäre unter Umständen der etwas gefährlichere Gegner auch für einen Rafael Nadal gewesen. Aber Nadal hat schon verdammt gut am Samstag gespielt und ist da so oder so, da wäre das oder so der Favorit.
Ein Match haben wir noch, das wir besprechen müssen. Das zwischen Matteo Berrettini und Roger Federer. Berrettini gewann in 5 Sätzen gestern gegen Diego Schwartzmann, musste Matchbälle abwehren. Und auch Diego Schwartzmann wird nicht gut geschlafen haben, weil er wirklich mehrere Matchbälle hatte und so exzellent gespielt hat. Aber Matteo Berrettini konnte seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Und er trifft auf Roger Federer, der gegen Luca Pui ein gutes Match gespielt hat und in 3 Sätzen gewonnen hat. Der 3. Satz ging dann in den Tiebreak, den gewann Federer mit 7-4. Matteo Berrettini, ja, der ist nochmal ein bisschen dem Teufel vom Schüppchen gesprungen gestern und er hat eine so exzellente Rasensaison und er wird sicherlich mit sehr viel Selbstbewusstsein in das Match gegen Roger Federer reingehen und Federer hat in den ersten 3 Spielen, bis auf das in den ersten Satz gegen Lloyd Harris, auch noch nicht so richtig viel Schweißtropfen verschwendet.
Das sind ja eigentlich Matchups, wie Federer sie auch liebt. Jetzt gegen hier einen Berrettini. Federer mag es, gegen starke Aufschläger zu spielen, auch vor allem gegen harte Aufschläger zu spielen. Da blockt er häufig die Returns einfach nur zurück und ist dann von der Grundlinie stärker. Und man kann hier so ein bisschen einen ähnlichen Ausgang erwarten. Man kann erwarten, dass Berrettini ihn fordern wird, aber dass Federer das am Ende in 3 oder 4 Sätzen gewinnt. Und es gab eine kurze Phase gegen Puy, da wurde auch gefordert, so Mitte des ersten Satzes bis Ende des ersten Satzes. Da hatte Puy selber seine Chancen, aber Federer war dann derjenige, der sie genutzt hat und ist dann schnell im zweiten Satz davongezogen. Mit dem 2-0-Vorsprung hat er es dann im dritten Satz, auch wenn es ein bisschen enger wurde, ziemlich locker nach Hause gebracht. Und Berrettini, das war nicht unbedingt Glück, aber doch, Glück kann man doch schon sagen, wenn man so viele Matchbälle abwehrt. Das war schon ein bisschen Glück gegen Schwarzmann. Und für Schwarzmann war es eine sehr bittere Sache. Schwarzmann hat auch eine gute Rasensaison gespielt, kann man mal ansprechen. Hat gezeigt, dass man auch als nicht überragender Aufschläger einfach über den Return kommend und über die Fähigkeit, Bälle sehr flach und gut zu verteilen, richtig schönes Rasentennis spielen kann. Und da hat Berrettini es dann eben noch geschafft, dem zu entkommen. Und jetzt wird er sehr, 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 sehr gut aufschlagen müssen und auch überhaupt eine richtig gute Leistung bringen müssen, um Federer in Gefahr zu bringen. Ich sehe es nicht, aber es könnte relativ unterhaltsam werden.
Aber Berrettini ist die große Überraschung dieser Rasensaison.
Das auf jeden Fall. Wir hatten ihn einfach vorher noch nicht in der Form als Rasenspieler erlebt. Er hatte ja ein gutes Resultat letztes Jahr in Gstaad auf dem Sand und dann in dieser Sandplatzsaison ist er auch wieder zurückgekommen und seit Anfang der Sandplatzsaison spielt er einfach sehr, sehr konstantes Tennis. Und es gibt eine gewisse Chance, dass er das Jahr in den Top 15, vielleicht sogar in den Top 10 beendet. Und da können solche Resultate hier nicht schaden.
Wir haben also den Achtelfinaltag bei den Herren und bei den Damen gesichert, beziehungsweise der Manic Monday. Alle 16 Matches, so das Wetter morgen hält, werden dann über die Bühne gebracht werden. Lass uns noch über 2 Ergebnisse aus dem Herren-Doppel und aus dem Mixed sprechen, weil gestern hatten nämlich Andy Murray und Pierre-Hugues Herbert ihren 2. Auftritt. Und sie haben gegen die an 6 gesetzten Mektic und Skugor in 4 Sätzen verloren. Das war kein gutes Spiel gestern von Pierre-Hugues Herbert und Andy Murray, aber Mektic und Skugor sind natürlich auch schon ein sehr, sehr erfahrenes und sehr, sehr gutes Doppel an 6 gesetzt hier. Wie gesagt, die treffen jetzt auf Filip Polaschek und Ivan Dodig. Für Murray und Herbert wird das eine Enttäuschung gewesen sein.
Schon. Ich habe von dem Match nichts gesehen, aber natürlich nachher auch die Pressekonferenz von Andy Murray mitbekommen und da hat er gesagt, hey, ich fand, wir waren auf Augenhöhe für einen Großteil des Matches. Zum Ende sind wir ein bisschen dann abgefallen in unserer Leistung, aber wir sind hier halt auf ein sehr gutes, eingespieltes Weltklasse-Doppel getroffen und da konnten wir dann vielleicht auch nicht erwarten, dass wir da einfach so durchmarschieren würden und das einfach so gewinnen würden. Die Geschichte war natürlich trotzdem sehr schön, aber am Ende war es unter Umständen dann eben doch der Schritt zu weit und es war nicht wie in Queens, wo sie nicht auf die absoluten Weltklasse-Doppel auf dem Rasen getroffen sind. Und hier sind sie auf ein sehr, sehr gutes Doppel getroffen, haben es verloren. Aber immerhin, er hat ja dann später am Tag mit einer noch besseren Partnerin seine Revanche bekommen.
Andy Murray hat nämlich abends auf dem Center Court mit Serena Williams ihr Mixed-Turnier eröffnet. Der Moment, auf den viele, viele gewartet haben, er ist gestern Abend eingetroffen. Sie trafen auf Andreas Mies und Alexa Guarachi und hatten ja fast keine Probleme. 6-4, 6-1. Das Zusammenspiel der beiden sah sehr gut aus. Die Interaktion der beiden sah sehr sympathisch aus. Insgesamt ein sehr gelungener Auftritt der beiden gestern.
Ja, und sollte Serena bereit sein, das hier bis zum Ende des Turniers durchzubringen, dann kann man ganz ehrlich davon ausgehen, dass sie das auch gewinnen werden. Natürlich Mies und Guarachi waren jetzt genauso wenig eingespielt, wie es der Fall ist bei Murray und Serena, aber man sah schon, dass das Leistungsvermögen, an das Murray und Serena rankommen können, einfach unglaublich hoch ist. Und von daher gehe ich davon aus, so Serena denn möchte, dass die beiden am Ende hier den Titel gewinnen werden und wahrscheinlich auf dem Weg dorthin noch das ein oder andere unterhaltsame Match bieten werden.
Sie treffen jetzt in der nächsten Runde auf Fabrice Martin und Raquel Atabo, die hier an 14 gesetzt sind. Laura Siegemund und Artem Sitak, die sind ja in der 3. Runde schon, die haben gegen Rohan Bopanna und Arina Sabalenka in 2 Sätzen gewonnen und die hatten ja dieses Video produziert mit der Sprinkleranlage, die ja losgegangen ist. Also, Laura Siegemund ist noch im Mixed-Wettbewerb vertreten. Jetzt schauen wir mal auf das Order of Play für morgen. João Sousa gegen Rafael Nadal auf dem Center Court ab 14 Uhr. Danach Joe Konter gegen Petra Kvitova und Matteo Berrettini am Ende gegen Roger Federer. Der Nummer 1 Court Serena Williams gegen Carla Suarez Navarro, Simona Halep gegen Corey Goff und Novak Djokovic gegen Hugo Imbert. Nachdem Corey Goff so unglaubliche Quoten gehabt hat mit ihren Matches auf BBC, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass sie morgen nicht auf dem Center Court spielen wird.
Ja, wobei es da natürlich eigentlich egal ist, weil die BBC morgen beide Courts übertragen wird oder auf zwei Sendern übertragen wird, wenn sie es so macht wie in den letzten Jahren. Und wahrscheinlich hätten sie sowieso am liebsten das Golf-Match als drittes gehabt, um es wieder quasi in der Primetime am späten Nachmittag, frühen Abend zu haben. Ging hier nicht, aber sollte sie weiterkommen, dann kann man davon ausgehen, dass sie am Dienstag den späteren Slot bekommen wird, um dort dann wieder der BBC sehr, sehr gute Einschaltquoten zu bringen. Und die sind überragend gut, die Einschaltquoten für die Golf-Matches.
Und Nadal, Federer und Konter. Man kann sie halt nicht so richtig vom Center Court runternehmen morgen. Ash Barty wird auf dem Nummer 2 Court mal wieder spielen müssen gegen Alison Risk. Karolina Muchova gegen Karolina Pliskova und Kei Nishikori gegen Michael Kukushkin. Das ist der Nummer 2 Court. Ash Barty hatte einmal ein wenig Geschmack gefunden am größten Court. Jetzt ist sie wieder auf dem Nummer 2 Court. Es ist ein bisschen bitter, dass sie so wenig Beachtung hier findet.
Ja, die Frage ist natürlich, wen runternehmen. Ja. Am wenigsten spannend ist wahrscheinlich das Berrettini-Federer-Match. Nur Berrettini gegen Federer werden wir nie auf Court 2 sehen. Da kann man von ausgehen.
Nee, absolut nicht. Morgen werden wir natürlich dann auch wieder auf Twitter für euch bereitstehen, beziehungsweise auf Facebook, facebook.com/chipundcharge oder Twitter @chipundcharge. Es war heute ein bisschen später, beziehungsweise ihr seid es gewohnt, dass es Samstagabend kommt, das Daily. Das ging leider gestern nicht. Aber morgen geht es dann wieder abends weiter mit unseren Dailies. Und jetzt genießen wir alle den Middle Sunday und werden uns morgen in alter Frische wieder zurückmelden. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Und ansonsten bleibt uns nichts übrig, als euch einen schönen Sonntag zu wünschen. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.